Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn man schon einmal in einem arabischen Land oder in einer Moschee hier in der Schweiz war, dann fallen einem die verschlungenen arabischen Schriftzüge auf. Sie scheinen irgendetwas mit der Religion zu tun zu haben. Aber lesen, das ist für uns Schweizer schwierig. Und schreiben können wir es schon gar nicht. Der Zürcher Grafiker Daniel Reichenbach, der hat aber genau das gelernt. Er ist arabischer Kalligraf. Antonia Moser hat ihn in seinem Atelier besucht.
Am Daniel Reichenbach, sein Atelier in Zürich, ist klein. Überall hängen arabische Schriftzüge. Es liegen verschiedene Schreibsachen und Tinten rum. Er fährt auch gerade an zu schreiben.
Das ist jetzt der erste Buchstabe im Alphabet, der Alif. Und ich habe vor, das Wort Allah zu schreiben. Der Alif ist ein senkrechter Strich. Man fährt oben an und zieht ihn so mit dem Ellbogen, zieht man dann den Strich so am Bauch nach vorbei. Dann kommt das L. Das zweite L. Und das H.
Schon als Kind hat er sich für die Schrift davon interessieren.
Das eine Beispiel, das ich hier zeigen kann, ist so ein Comic-Heftli mit Tim und Struppi, das ich so als Kind gelesen habe. Und dann ist das so eine Geschichte, wo der Tim und der Captain Haddock durch die Wüste mit einem Kamel reiten und treffen dann da so auf Araber, natürlich ein bisschen aggressive Araber. Und in den Sprechblasen rein hat es dann so Zeichen gehabt und die haben mich sehr fasziniert. Ich habe das auch immer gezeichnet und die Schriften versucht nachzumachen.
Er hat dann erst viel später gelernt, dass die arabische Schrift eigentlich von rechts nach links geschrieben wird, also gerade umgekehrt wie unsere Schrift. Zum richtig arabisch lernen reden und schreiben ist er auf Kairo. Das Reden war schwierig, aber mit dem Schreiben ist er schnell vorwärts gegangen. Auch zurück in der Schweiz hat ihn das nicht losgelassen.
Dann habe ich einen Kalligraf getroffen, das war der Munir Sharani, der hat im Museum Rieberg eine Ausstellung gemacht und ich habe dann so frech behauptet, ich sei auch Kalligraf. Er hat dann das nicht ganz vertreibt, ist zu mir ins Atelier gekommen und hat gefunden, nein, du kannst noch gar nichts, du musst zu mir kommen. Und so ist es gekommen, dass ich ein halbes Jahr zu ihm auf Kairo bin nochmal und habe eigentlich so Basis, das Grundlegendste bei ihm gelernt. Habe dann aber das Hauptsächliche, was ich heute so gut und flink kann, autodidaktisch nachgeholt.
Die Schrift ist im Arabischen sehr wichtig, auch weil sie ein Teil der islamischen Religion ist.
Grundsätzlich ist ja das so wichtig, weil das Wort Gottes ist Mohammed überliefert worden in Form vom Koran. Und der Koran, den hat man am Anfang mehrheitlich mündlich rezitiert, ist dann nach Mohammeds Tod sehr schnell schriftlich verfasst wurde. Und eine Schrift, die dann vielleicht noch schön dargestellt wird, ist ja noch glaubwürdiger. Und es haben sich unzählige Leute daran gemacht, den schriftlichen Koran zu kopieren und zu vervielfältigen.
Natürlich gibt es im Islam ein Bilderverbot, aber Daniel Reichenbach glaubt nicht, dass das der Grund ist, wieso man in der islamischen Kunst lieber schreibt als Figuren zeichnet. Das Bilderverbot sei nämlich erst mit der Zeit gekommen und dazu käme, dass die Schrift allein schon so schön sei, dass es gar keine Bilder brauche. Schon Schreiben an sich kann spezielle Gefühle auslösen.
Für mich ist es auch eine Art ein himmlischer oder ein spiritueller Akt, obwohl ich rede von dem eigentlich nie in meinen Workshops. Also ich finde, das ist sehr etwas Persönliches. Für einen Moslem, wo kalligrafisch ist, das ganz klar, oder? Er kann eine Art Gottesdienst vollbringen, indem er schreibt. Für mich ist es ein ästhetischer Reiz. Ich kann mich vertiefen, ich kann mich verzaubern, ich kann Zeit vergessen.
Trotz diesem Gefühl ist der Daniel Reichenbach aber nicht Muslim. Was ja schon ein bisschen komisch ist, wenn einer auch viel religiöse Sachen auf Arabisch schreibt.
Ja, das stimmt, aber das ist auch, weil ich nicht ein religiöser Mensch bin. Es hat auch Vorteile, ich habe keine Berührungsängste. Also ich kann mit Scheichs und religiösen Leuten reden, ich kann zeigen, dass ich Kalligrafien mache. Man tut auch Fachsimpeln miteinander, wenn man sich trifft. Und sie hat nie verlangt, dass ich religiös bin.
Gerade weil er keine Berührungsängste hat, kommt er mit vielen gläubigen Muslimen in Kontakt. Er gibt auch Kalligrafiekurse in Moscheen. Aber viele von seinen Aufträgen sind profaner. Er macht Kunstwerke aus Schriftzeugen, die er lang konstruiert und zusammenbaut und...
Dann gibt es Aufträge wie eine Art Logo. Da will der eine Firma gründen, die vielleicht mit Dubai und so zu tun hat. Und dann gibt es die, die täglich reinkommen, das sind die mit den Tattoos. Also die Leute, die Tattoo-Vorlagen wollen. Und das ist halb spannend. Und auch teilweise muss ich mir im Kopf langen, was sich die Leute so tätowieren.
arabische Kalligrafie für religiöse Texte und eben auch für Tätowierungen. Selber aber ist er nicht religiös, hat er gesagt. Der Daniel Reichenbach im Gespräch mit der Antonia Moser. Hier im Zwischenhalt auf DRS1. Da reden wir als nächstes über den Buddhismus zusammen mit der ehemaligen Katholikin Silvia Wetzel. DRS1 mit dem Zwischenhalt, wo wir jetzt kurz unterbrechen wegen einer Verkehrsinformation. Verkehrsinfo DRS von 18.40 Uhr auf der A9 in Richtung Lausanne zwischen Montreux und Chèvres mehrere Kilometer Stau nach einem Unfall. Der Buddhismus liegt im Trend. Viele haben Sympathie für die buddhistische Lehre, aber nur wenig lassen sich wirklich darauf ein. Zu ihnen gehört Silvia Wetzel. Die ehemalige Katholikin praktiziert den Buddhismus seit über 30 Jahren und gilt als Pionierin vom Buddhismus im Westen. Ihr christliches Erbe hat sie aber nie verleugnet. Und so kommen in ihrer Biografie christliche und buddhistische Traditionen zusammen. Der Lorenz Marti hat sie getroffen.
Aufgewachsen ist Silvia Wetzel in den 50er Jahren in einem badischen Landgasthof mit im Schwarzwald. Und zwar in einem Klima von religiöser Toleranz. Als katholisches Mädchen mit vielen evangelischen Verwandten und Bekannten.
Ich bin in einem gemischten Städtchen aufgewachsen, wo sozusagen die alteingesessene Bevölkerung war primär katholisch, aber es gab fast ein Drittel der Bevölkerung war evangelisch. Und in meiner Familie bis zu meinen Urgroßeltern gab es gemischte Ehen. Das heißt, das Thema katholisch-evangelisch, Abgrenzung, das war einfach kein Thema bei uns. Weil mein Vater war evangelisch, mein Opa war evangelisch, meine Urgroßmutter war evangelisch. Und meine Mutter war sozusagen badisch-liberal-katholisch und sagte immer, der liebe Gott hat einen großen Garten. Da sind Sohnige und Sohnige drin. Und manche sind halt schwierig und manche sind halt netter, aber alle gehören in Gottes Garten.
Eine behütete, fast idyllische Kindheit war das. Und der Glaube eine Selbstverständlichkeit. Mit der Zeit hat Silvia Wetzel aber immer mehr Fragen gehabt und in der Kirche keine Antwort mehr gefunden. 1968 hat sie das Abitur gemacht und anfangen zu studieren, Politikwissenschaft und Slawistik. Sie hat sich in linken Szenen engagiert, ist Feministin geworden und hat eine der ersten deutschen Frauenrockbands gegründet. Aus der Kirche ist sie ausgetreten und von Religion hat sie eigentlich nicht mehr wissen wollen, bis sie dann einmal während einer Indienreise den Buddhismus entdeckt hat.
Ich bin nach Indien gefahren, auf der Rückreise von einer China-Reise. Wir wollten China untersuchen, Rolle der Frau in China, die Lage der Frau im Sozialismus. Und ich habe gesagt, auf der Rückreise gucke ich mir Indien an. Und als ich in Indien plötzlich in einem tibetischen Zentrum in einer Puja saß und wir auf Tibetisch ein Ritual sangen, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich bin nach Hause gekommen. Und ich habe dann den Rest der Zeit, ich habe 2 Jahre in Indien und Nepal verbracht, versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. In den allerersten Stunden, wo ich dem tibetischen Buddhismus begegnet bin, das war so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und jetzt würde ich sagen, das war die Begegnung mit Transzendenz, mit Religion, die Intellekt schätzt. Also die Tibeter lieben ja die Debatten, die fanden es großartig, dass wir alles und jedes hinterfragt haben. Die fördern das Hinterfragen. Aber sie reden eben auch über Leben und Tod und Sinn und Bedeutung. Und das war etwas, was mir zum ersten Mal in einer für mich fassbaren Weise begegnet ist.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist Silvia Wetzel jetzt Buddhistin. Nach intensiven Studien und viel Meditation ist sie selber eine buddhistische Lehrerin geworden. Sie gibt Meditationskurse, hat Vorträge und schreibt Bücher. Dabei verbindet sie den Buddhismus mit der Kulturkritik vor westlicher Philosophie und mit dem Feminismus. Vor 2 Jahren ist sie mit einer internationalen Auszeichnung als herausragende Frau im Buddhismus geehrt worden. Ihre christlichen Wurzeln hat sie aber nie ganz abgeschnitten.
Ich werde natürlich oft gefragt, sind Sie denn jetzt Buddhistin? Dann sage ich, von meinen Übungen her, ja. Von bestimmten philosophischen Ansätzen her, ja. Und ansonsten bin ich das Produkt meiner Zeit. Ich habe mein katholisches Christentum nie völlig verneint. Ich bin herausgegangen, als das Christentum mir keine Antworten auf meine Fragen geben konnte. Aber ich bin genauso Produkt der freiheitlichen westlichen Kultur, der abendländischen Philosophie. Also ich empfinde mich als eine Person, als eine Frau, die ein Dialog, Buddhismus-Christentum, in sich selber führt.
Und zu dem inneren Dialog gehört, dass Silvia Wetzel nebst vielen buddhistischen Schriften auch immer wieder die Bibel liest.
Ich finde in der Bibel Texte, die mich tief berühren. Und ich habe in der buddhistischen Literatur weniger Texte gefunden, die mich tief berühren. Vielleicht noch ein bisschen mehr in der indischen Literatur. Es gibt ein paar Upanishaden, die ich auch sehr schätze, oder die Bhagavad Gita. Aber die meisten buddhistischen Texte sind sehr verstandesbetont. Und die Bibel hat sehr viele Texte, wo Gleichnisse eine Rolle spielen, Bilder, eine Bildersprache ist, und die finde ich sehr berührend. Und die Weisheiten, die damit ausgedrückt werden, sind für mich letztlich die gleichen. Aber die Sprache ist poetischer, bilderreicher, und deswegen lese ich gerne die Bibel.
Und das mit einem durchaus kritischen Blick, aber auch mit einem offenen Herz.
Alte Texte oder auch Kommentare, Erklärungen, Exegesen, was auch immer es ist, die haben eine Kraft, wenn dahinter die Erfahrung der tiefen Dimension einer Person steht. Natürlich, wenn man es dann niederschreibt, klingt es wie eine objektive Tatsachenbeschreibung, also dritte Personenperspektive. Aber es wird fruchtbar, wenn ich das angucke als etwas, was mich inspiriert, selber die Erfahrung zu machen. Und da finde ich alte Texte zum Teil unglaublich gut, weil die nicht so egozentrisch aufgeladen sind wie manche moderne Texte. Nicht so verwickelt sind mit Vorlieben und Abneigungen. Die haben so was Reines, Klares. Aber die Funktion ist, das zu erleben, was sie beschreiben.
Und die alten Texte muss man nicht einfach glauben. Im Gegenteil, wer sich wirklich auf sie einlässt, wird auch mit ihnen ringen.
Dieser Schritt von der Lektüre eines Textes hin, ich sage es mal, zur Realisierung, zum eigenen Erleben, ist immer ein Ringen. Und man muss es wie in die eigene Bilderwelt der jetzigen Zeit übersetzen. Und das ist ein Ringen. Aber dann ist die Hilfe, wenn man eine, ich sage jetzt mal, Meditationspraxis hat. Man kann auch eine Gebetspraxis machen. Ja? Also etwas, wo man versucht, Lehrinhalte, Thesen, die einem einleuchten, die einen berühren, nach innen zu nehmen durch einen meditativen Prozess. Also in dem Sinne gehört für mich das gründliche Nachdenken zu dem sich als aus der Tradition herausgefallen Erlebens. Und dann braucht es diese eigenen Meditationserfahrungen, dass man wieder Boden findet.
Nachdenken, Kritik und Meditation gehören zusammen, wenn sich Silvia Wetzel mit einer religiösen Tradition auseinandersetzt, ob der buddhistischen oder der christlichen. Sie sagt dem mit einem Wort von Philosophin Hannah Arendt: Denken ohne Geländer.
Selber denken ist ein Denken ohne Geländer. Das Denken mit Geländer ist das Nachdenken im engen Sinne. Ja, da habe ich ein Geländer, die Tradition sagt das, und dann versuche ich die Sätze nachzuvollziehen, denke ich drüber nach und sage, ja, Sie haben recht, prima. Aber wenn ich das schon gar nicht mehr so glauben kann, ja, was soll ich denn anfangen? Das Selberdenken, das gründliche Erforschen, das machen nur Menschen, die aus der Tradition herausgefallen sind. Wer schon Bescheid weiß, dass die Tradition recht hat, der braucht nicht gründlich nachzudenken. Ja, der muss nur nachdenken im Sinne von Sätze wiederholen und sagen, ja, da steht's, ich glaube das. Also solange das funktioniert, habe ich da nichts dagegen. Aber es gibt eben viele Menschen inzwischen, die können diesen alten Traditionen nicht mehr ungebrochen glauben. Und dann ist die einzige Chance, Verzweiflung zu vermeiden, dass man anfängt nachzudenken. Dann kann man immer noch manchmal verzweifeln, weil das natürlich anstrengend ist, selber zu denken. Und man muss es auch aushalten, dass man viele Sachen nicht weiß.
Das Wesentliche an einer Religion sind für Silvia Wetzel weniger die Antworten als vielmehr die Fragen. Man muss und man kann nicht alles wissen, aber man kann immer wieder Fragen stellen und man kann staunen.
Man kann die tiefste Dimension von Erleben nicht zum Objekt machen. Aber ich weiß, da ist etwas, das ist größer als ich. Das wäre sozusagen eine buddhistische Annäherung an das Unfassbare. Und ich finde den Buddha sehr konsequent an der Stelle, dass er sagt, der Verstand kann viel. Der Verstand kann sogar begreifen, dass er das nicht begreift. Der Verstand kann seine Grenzen erkennen. Das ist menschliche Intelligenz. Also in dem Sinne hört der Buddha auf zu reden, wo das Staunen anfängt. Und er belässt es beim Staunen.
Sagt Silvia Wetzel, Pionierin vom Buddhismus im Westen, im Beitrag von Lorenz Marti. Die Bibel ist dieser feministischen Buddhistin wichtig. Was sie in ihr liest und wie sie die alten biblischen Texte interpretiert, das erzählt sie in der Sendung «Perspektiven» morgen Morgen um 8:30 auf DRS2. Thank you. der Zwischenhalt auf DRS1 jetzt mit der Glocke vor Heimat. Immer vor der 7. am Samstagabend. Heute hören wir die von Altdorf, von der katholischen Kirche St. Martin. Altdorf im Banne Telz, das hat es schon früher geheissen, vor über 100 Jahren. Und bis heute zeugt noch das Tell-Denkmal davon auf dem Rathausplatz. Im schönen Hauptort vom Kanton Uri, wo im Gesamten über 8'500 Einwohner hat. 1899 ist Altdorf ganz im Zeichen gestanden von den ersten Tell-Uraufführungen. Die haben bis heute erfolgreich Tradition. Es zeugen immer noch ganze Scharen von überall her auf Altdorf, um die zu schauen. Zu den Bauten, die das frühe Dorfbild prägen, gehört auch die katholische Pfarrkirche St. Martin. Nach einer grossen Brandkatastrophe Anfang 19. Jahrhundert hat man sie wieder neu aufgebaut. Und es ist gewiss die imposanteste Kirche im ganzen Urnerland. Die Gründung von ihr geht sogar ins 7. Jahrhundert zurück. Im stämmigen Turm da hängen 7 Glocken. Es ist das grösste Glüt im Kanton Uri. 4 von diesen 7 sind 1803 in Zofingen beim Sautermeister gegossen worden. 2 hat der Sebastian Rüetschi zur gemacht. Und jüngst von 1871 ist dann von den Gebrüdern Rüetschi von Aarau. Ein Spruch in so einer Glocke zitieren wir am X von der Kirche St. Martin ist der von der drittgrössten Glocke, der Wiesenglocke. Und das Zitat kriegt gerade im Advent eine besondere Bedeutung. Das Brot Gottes ist, der vom Himmel herabsteigt und gibt der Welt das Leben.
Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.